Ich bin dein und du bist mein, das haben wir jetzt gerade am Schluss gesungen und das darf uns auch den Gottesdienst über begleiten, weil das ist ja die wunderbare Zusage, dass Jesus da ist und dass er jeden persönlich ansprechen will. Ich muss mal hier schon nur ein bisschen nachjustieren. Ja, wir sind in unserer Predigtserie über die Lebensphasen. Es geht jetzt um den zweiten Teil der Entwicklung unseres Lebens. Christian Rauschning hat letzte Woche darüber gesprochen, dass unser Leben von bestimmten Abschnitten gekennzeichnet ist. Romano Guardini, ein katholischer Theologe und Ethiker, der hat sie als Lebensphasen bezeichnet, diese Abschnitte. Und die Übergänge von einem Abschnitt vom nächsten, die sind häufig von einer gewissen Krise gekennzeichnet. Die erste Krise in unserem Leben ist die Geburt. Ein Kind ist 9 Monate in der Geborgenheit seiner Mutter im Mutterbauch, im Mutterleib. Und dann kommt die Geburt. Und die ist ja nicht einfach. Alle, die Eltern sind, die wissen das, wie schwierig das für ein Kind sein kann. Was das für ein Druck ist, das da plötzlich auf ihn kommt. Dann kommt die Ich-Findungsphase oder wie man eigentlich landläufig eher sagt, die Trotzphase, wo das Kind sich entwickelt in seinem Selbstbewusstsein, wo es merkt, ah, ich bin wer, ich kann was sagen, ich kann mich auch wehren gegen Dinge, die man von mir will, oder ich kann drauf eingehen. Die Pubertät, die Midlife-Crisis, die Krisen der Lebensmitte. Lauter solche Krisen, die, glaube ich, immer wieder mal auftauchen, von denen jeder schon gehört hat. Und wenn wir die Lebensphasen kennen und vor allem auch die Krisen, die zwischen den Lebensphasen auftreten, dann hilft uns das, uns selber besser zu verstehen und unser Leben dann aktiv entsprechend zu gestalten. Wir sind dann wegen einer einsetzenden Krise nicht mehr so stark irritiert und können leichter und auch ganz bewusst damit umgehen. Jesus, er ruft uns, dass wir unser Leben mit ihm gestalten. Er beschenkt uns mit Begabungen und will uns den Weg zeigen, den wir gehen können und den wir gehen sollen, weil er etwas vorhat mit uns. Und er zeigt uns, wo und wie wir unsere Begabungen am besten einsetzen können, sodass auch andere davon profitieren. Und Jesus gibt uns sehr viel Entscheidungsfreiheit. Aber sein Wunsch ist, dass wir uns mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft an ihm ausrichten. Von sich selbst hat er einmal gesagt, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater tut. Und das tut er dann in gleicher Weise. Ich lese das nochmal. Der Sohn kann nichts von sich selbst heraus tun, aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater tut. Und das tut er dann in gleicher Weise. Und genau das sollte immer mehr auch unsere Ausrichtung im Leben sein. Ich bezeichne das als Leben als Tochter und Sohn Gottes. Und das heißt eben genau das tun, was Gott uns zeigt, unser himmlischer Vater. So wie Jesus es getan hat, dürfen wir das lernen und immer wieder neu auch aufnehmen, auf ihn zu achten, auf ihn zu schauen und das tun, was er uns zeigt. Inmitten all dem, was ich vorher gesagt habe, dass er uns viele Begabungen geschenkt hat, die wir einsetzen dürfen, wo wir viel Entscheidungsfreiheit haben. Das ist nicht irgendwie ein Stereotyp, dass nachher jeder dasselbe macht. Aber Gott will uns leiten und führen in unserem Leben. Und das kann man schon als Kind, das kann man als Jugendlicher, als junger oder älterer Erwachsener. Aber in jedem Alter braucht es unsere bewusste Entscheidung dazu. Christian Rauschning hat letzten Sonntag die Phase der Kindheit und des jungen Menschen beleuchtet. Und übrigens, der junge Mensch umfasst nach Guardini das Alter von der Pubertät bis knapp vor dem 30. Lebensjahr. Der ist ja dabei, immer mehr seinen Platz in der Welt zu finden. Im Beruf, in einer Partnerschaft, als Single, in anderen verbindlichen Beziehungen. Als junger Mensch sammelt er Erfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen. Und wer seine Jugend positiv erlebt, der hat einen positiven, erwartungsvollen Blick auf die Welt. Er hat oft auch den Eindruck, dass er die Welt im Großen und Ganzen schon versteht. Er checkt es. Und Guardini beschreibt, wie dieser junge Mensch auf dem Weg zum mündigen Menschen, zum Erwachsenen, durch die Krise der Erfahrung geht. Und Krise der Erfahrung meint Folgendes. Der junge Mensch denkt, er würde die Wirklichkeit begreifen und beherrschen. In Wirklichkeit sieht er sie aber durch die Brille seiner Ideale, seiner Prinzipien und oftmals auch unrealistischen Erwartungen. Misserfolge konfrontieren den jungen Menschen dann mit der Wirklichkeit. Vieles ist doch komplexer, als man es vorher eine Zeit lang gesehen hat. Auch Glaube und Nachfolge von Jesus sind manchmal nicht so einfach. Die Sünde, also negative Haltungen und Verhaltensweisen in unserem Leben, sie sind hartnäckiger, als wir dachten. Manchmal ist es auch verwirrend, bis zur Verzweiflung, den Weg Gottes für sich zu erkennen. Nicht alle Gebete werden erhört. Wunder passieren nicht ständig. Und jetzt kommt es darauf an, dass unser Glaube auch in Schwierigkeiten bewährt und fest wird. Und ich denke da an ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, dann wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, so dass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und wuchs und brachte Frucht, 30-fach, 60-fach oder sogar 100-fach. Und Jesus hat seinen Schülern dieses Gleichnis näher erklärt. Zu dem guten Boden, auf dem der Same viel Frucht gebracht hat, erklärte er ihnen, der Same ist mein Wort. Bei manchen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Statt Frucht bringen, würden wir heute vielleicht sagen, es sind Menschen, die nachhaltigen Erfolg haben, die in ihrem Leben viel Gutes bewirken. Und wenn ich das so höre von Jesus, dann ist in mir der große Wunsch, so ein Mensch zu sein. Und jeder von uns darf Jesus bitten, dass er sich so entwickelt. Das heißt, dass wir für andere da sein können, dass wir andere unterstützen und ermutigen können. Wir könnten auch sagen, dass wir Menschen sind, die mit ihrem Verhalten Gott Ehre machen. Wow, was ist denn das für eine Perspektive? Ich darf mit meinem Verhalten Gott Ehre machen. Geht das? Ja, weil Jesus es schenkt und wirkt und mich verändert. Und dich genauso. Jeden, der das will. Und damit ich mich in diese Richtung entwickle, damit ich immer mehr in diese Richtung wachse, gehört dazu, dass ich gerade als Jugendlicher und junger Erwachsener lernen darf, meine Selbsteinschätzung der Realität anzupassen. Ich beziehe diesen Gedanken einmal auf verschiedene Aspekte in der Beziehung zu Jesus. Also, auch mit 3 weiteren Schulungen werde ich nicht unbedingt der große Evangelist, bei dem sich Dutzende von Menschen bekehren. Vielleicht ist meine Gabe viel eher das Gespräch in kleinen Gruppen. Oder, anderes Beispiel, jetzt lebe ich schon 10 oder 15 Jahre aufrichtig mit Jesus und trotzdem bin ich nicht der große Glaubensheld, der überall bekannt ist, sondern ich lebe in meinem Umfeld mit Jesus eher unspektakulär. Und so hat Gott auch einmal seinem Volk Israel eine realistische Selbsteinschätzung vermittelt. Er hat zu ihnen gesagt, Gott hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er aber nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen Völker. Denn ihr seid ja das Kleinste unter den anderen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich zu euch gewandt, weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten geholt. Und wenn wir das auf uns übertragen, könnten wir sagen, Gott lässt uns erkennen, dass wir nicht unbedingt etwas Besonderes sind. Keine Helden, die wir vielleicht so gerne wären. Und dann zeigt er uns, dass wir etwas viel Besseres sind. Wir sind Menschen, die für immer in alle Ewigkeit von ihm geliebt und erwählt sind. Für immer und alle Ewigkeit von ihm erwählt und geliebt. Für ihn sind wir total wichtig. Und es ist ein wichtiger Erkenntnisschritt auf dem Weg zur Reife, wenn ich erkenne, dass ich Gaben habe, aber trotzdem nicht unbedingt das Genie oder die Heldin, die ich mir mal erträumt habe. Und das muss ich auch gar nicht sein. Wenn wir mündig werden, verlieren wir manchmal unsere Träume. Und wenn die nicht realistisch waren, dann ist es auch gut. Wir brauchen viel mehr die Fähigkeit, mit der Wirklichkeit klarzukommen. Vielleicht kennst du von dir solche Gedanken wie, ja, wenn meine Gemeinde anders wäre. Oder wenn mein Arbeitsplatz oder mein Ehepartner anders wäre, dann könnte ich viel einfacher radikal für Gott leben. Oder wenn ich endlich in meine Berufung gekommen bin, dann wird alles besser. Und solche Gedanken, die spiegeln aber letztlich eine unreife Haltung. Wenn ich damit nämlich die Verantwortung für meinen Glauben und mein Leben auf andere oder auf die Zukunft abschiebe. Eine gute Frage, die mich im Leben mit Jesus weiterbringt, ist zum Beispiel, wie kann ich mit Gottes Hilfe aus der Situation, in der ich jetzt gerade bin, das Beste machen? Wie kann ich Gott in dieser Situation ehren? Und wenn ich mir solche Fragen stelle, wenn ich mich so reflektiere und das, was mir deutlich wird, dann auch in die Tat umsetze, dann werde ich wirklich reifer werden und wachsen. Und oft brauche ich dafür richtig viel Geduld. Ich wollte als junger Mensch nach meiner Krankenpflegeausbildung sehr gerne vollzeitlich in Gottes Reich einen Dienst tun. Ich habe mir also gegen Ende meiner Ausbildung schon von einer Bibelschule die Unterlagen schicken lassen, habe mir das alles angeschaut, hat mich total angesprochen, habe gebetet und irgendwie hatte ich kein grünes Licht von Gott, da mich jetzt anzumelden. Also habe ich in meinem Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet, habe mich da verantwortlich eingebracht. Das hat mir auch Freude gemacht. Und ich war zu der Zeit Jugendleiter und jetzt war ein Problem. Wir hatten immer Samstagsabend Jugendkreis. Wenn du aber als Krankenpfleger arbeitest auf Station, hast du in der Regel alle 14 Tage Wochenenddienst. Und ich konnte nicht erwarten, dass meine Kollegen mit mir den Wochendienst immer so einteilen, dass ich am Samstag nur Frühschicht habe und am Sonntag dann möglichst Spätschicht, so dass ich am Abend hätte den Jugendkreis halten können. Und das hat mir Not gemacht und ich habe überlegt, gesagt, Herr, also entweder musst du mir eine andere Aufgabe in deinem Reich geben oder muss irgendwie sich beruflich doch was ändern. Und dann kam ich auf die Idee, kam mir der Gedanke, ja, du könntest ja Pflegepädagogik, da eine Weiterbildung machen. Heute studiert man das, damals war das eine zweijährige Weiterbildung. Und dann hast du deine Arbeitszeit unter der Woche und hast am Wochenende Zeit. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch viele, viele Jahre mit großer Freude in diesem Beruf gearbeitet. Und ehrenamtlich habe ich mich in verschiedenste Aufgaben in der Gemeinde eingebracht und wir haben uns dann auch bei Team F eingebracht, dieser bundesweiten Ehe- und Familienarbeit, Beziehungsarbeit. Und nach 15 Jahren im Berufsleben kam eigentlich für uns total unerwartet die Berufung, die Leitung der Region von Team F hier in Baden-Württemberg zu übernehmen. Und jetzt kam ich durch Gottes Führung plötzlich tatsächlich in einen vollzeitlichen Dienst für Gott. Wenn wir Gott fragen, was für unser Leben dran ist, dann leitet er uns auch. Darauf können wir vertrauen. Auf seine Leitung vertrauen bedeutet allerdings nicht, dass wir uns einfach in den Sessel setzen, bis wir eine gute Eingebung von ihm haben. Es ist gut und richtig, dass wir unseren Verstand und alle anderen Begabungen einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Und im Tun oft zeigt uns Gott dann den nächsten Schritt. Und es ist auch gut, wenn wir überlegen, wo und wie wir uns zum Beispiel in der Familie oder in der Gemeinde oder auch im Beruf, in welcher Weise wir uns ganz konkret einbringen können und Gott Ehre machen. Oder auch, wie wir verbindliche und verlässliche Freundschaften pflegen. Auch ein ganz wichtiges Thema. Und wenn wir dann Dinge, die wir erkannt haben, praktisch umsetzen, wenn wir darin ausdauernd sind, dann wachsen wir weiter in unserer Persönlichkeit und in der Reife. Die Lebensphase des jungen Menschen bezeichnet Guardini, die Lebensphase nach der des jungen Menschen bezeichnet Guardini als die des mündigen Menschen. Oder wir haben heute gesagt, Erwachsensein in unseren Sprachgebrauch übersetzt. Und sie umfasst etwa die Zeit von knapp 30 bis rund 45 Jahren. Plus, minus. Es geht nicht um die Jahreszahlen. Und für diesen Übergang vom jungen Menschen zum mündigen Menschen, da kann uns auch wieder das Volk Israel ein Beispiel sein. Auf dem Weg nach Kanaan, in das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, zog Israel einige Jahrzehnte durch die Wüste. Und diese Zeit war so etwas wie eine Jugendzeit. Gott hat Israel viele Wunder erleben lassen. Er versorgte sie immer wieder auf übernatürliche Weise mit Trinkwasser und mit Nahrung. Und nach dem Einzug in das Land, das er ihnen verheißen hatte, änderte Gott seine Strategie. Ab jetzt sollte Israel selbst die Felder bestellen. Das wunderbare Manna, die Nahrung, mit der Gott sie lange Zeit versorgt hatte, die hörte auf, nachdem sie ihre erste Ernte eingebracht hatten in diesem Land. Gottes Verheißung war gültig und sie wurde wahr, dass in diesem Land, bildlich gesprochen, Milch und Honig fließen sollten. Aber eben nur, wenn Israel Jahr für Jahr die Fähigkeiten eingesetzt hat, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie mussten nun die Felder pflügen, Getreide säen und ernten, das Vieh füttern, die Ställe ausmisten, Bienenstöcke pflegen und den Honig schleudern. Und es gehörte zum Reifwerden von Israel dazu, dass sie ihr Leben ganz praktisch gestaltet haben und dass sie so dann gute Frucht geerntet haben. Man kann die Gestaltung unseres Alltags auch mit der Arbeit eines Goldwäschers vergleichen. Er füllt seine Pfanne immer wieder neu mit Sand. Den spült er dann weg und ab und zu bleiben einige schwere Goldkörner am Boden der Pfanne zurück. Seine Ausbeute dann, sein Lohn. Aber wenn er den Sand verachten würde, bekäme er überhaupt kein Gold. Und das können wir auch auf uns übertragen. Wenn wir auf Dauer den Alltag und unser ganz normales Leben verachten und vielmehr auf neue, außergewöhnliche Erfahrungen warten, dann finden wir nicht die Goldkörner, die Gott uns geben möchte. Die großen Ereignisse sind selten. Wir würden schon gern ständig tolle Events erleben und daran beteiligt sein. Wir hätten gerne mehr besondere Erlebnisse oder vollmächtige Erfahrungen, die es ja wirklich gibt. Aber die allermeisten Christen haben eine Berufung zur Gestaltung des Alltags. Das ist oft sehr unauffällig, aber doch macht es Gott Ehre, weil etwas von seinem Wesen, von seiner Liebe, von seiner Gradlinigkeit, von seiner Klarheit darin sichtbar wird. Und wir dürfen uns auch immer wieder vor Augen halten, Gott liebt Menschen mit außergewöhnlichen Berufungen kein bisschen mehr als die mit den alltäglichen Berufungen. Im Titusbrief fordert Paulus Christen auf, dass sie besonnen sind, ein glaubwürdiges Leben führen, verantwortungsbewusst handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld bewähren. Also besonnen, glaubwürdiges Leben, verantwortungsbewusst und sich in der Liebe und in der Geduld und im Glauben bewähren. Und das klingt nicht besonders spektakulär. Das hört sich vielmehr nach einem ziemlich disziplinierten Alltag an. Aber das ist das Gute. Man kann besonnen, nüchtern und verantwortungsbewusst glauben und lieben und das aber ganz und gar radikal. Für eine dauerhafte Liebe zu Gott ist nicht eine dauerhafte Begeisterung nötig, sondern Treue. Und eine tragfähige Liebe zu Gott, die kommt nicht durch intensive Emotionen. Die sind wunderbar, wenn uns die Gott schenkt. Ist was Schönes, ich freue mich dran. Aber sie wächst in erster Linie durch anhaltende Treue. Und kürzlich hat mir ein Freund ein Beispiel geschickt, an dem deutlich wurde, was zum Beispiel anhaltendes Gebet bewirken kann, auch wenn man ganz lange Zeit kein Ergebnis sieht. Einige von euch kennen wahrscheinlich George Werver, den Gründer von OM, Operation Mobilization, eine internationale Organisation, die die gute Botschaft von Jesus besonders in arme Länder bringt. Sie ermöglichen Bildung und bringen auch praktische Hilfe für viele Menschen. OM tut das besonders mit großen Hilfsschiffen, die unter anderem quasi auch schwimmende Buchmärkte sind und den Menschen gute Literatur bringen. Über 44 Millionen Menschen haben die Hilfsschiffe Logos, Doulos und Logos 2 inzwischen besucht. Und es ist erstaunlich, wie diese Geschichte begonnen hat. Eine Frau, Dorothea Klepp, hat 18 Jahre lang für die Schüler an George Wervers Schule gebetet, dass sie Jesus kennenlernen und seine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Als George 14 Jahre alt war, bekam er von ihr ein Johannesevangelium geschenkt. 2 Jahre später hat er sich bei einem Vortrag von Billy Graham, hat er Jesus in sein Leben aufgenommen. Und daraufhin sind innerhalb eines Jahres 200 Schüler an seiner Schule zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wirklich ein außergewöhnliches Wunder. Aber dieses Wunder wurde vorbereitet durch 18 Jahre ausdauerndes Gebet für die Schüler an dieser Schule. 18 Jahre, in denen nichts Besonderes passiert ist. Aber Dorothea Klepp hatte nicht aufgehört, für diese Schüler zu beten. Ich verdanke eine Reihe von Gedanken in dieser Predigt Ursula und Manfred Schmidt. Sie sind in einem übergemeindlichen Lehrdienst tätig. Und Ursula schreibt von sich, dass sie in verschiedenen Bereichen ihres Lebens lange auf einen geistlichen Durchbruch gewartet hat, der aber nie durch besondere Ereignisse so gekommen ist, wie sie sich das gewünscht hatte. Aber jetzt, nach vielen Jahren, in denen sie mit Jesus lebt, kann sie, wenn sie zurückschaut, sehen, wie ganz viele ihrer Lebensbereiche heil geworden sind. Und das ist passiert in Jahren innerer Heilung. Und indem sie ihr Leben ganz konkret in ihrem normalen Alltag unter die Herrschaft Gottes, unter die Führung Gottes gestellt hat und es gelebt hat. Und so hat sie sich zum Erwachsenen, zum mündigen Menschen entwickelt. Romano Guardini beschreibt verschiedene Merkmale des mündigen Menschen. Eines davon ist der Elan der Jugend. Er verlangsamt sich, aber stattdessen wächst Tiefe und Entschiedenheit. Man wird immer mehr zu einem Menschen, auf den man sich verlassen kann. Man wird immer mehr zu einem Menschen, der tragfähig ist. Und gegen Ende dieser Phase kommt es auch immer wieder zu einer Krise, nämlich durch die Grenze der eigenen Kräfte, die man jetzt immer deutlicher spürt. Es gibt ein zu viel an Arbeit und Verantwortung. Und so kommt es zu einem schleichenden Wandel des Lebensgefühls. Von Entschlossenheit, Kraft, Reserven, Initiative, Ideen und Lebendigkeit hin zu Müdigkeit, sich überlastet fühlen. Die Illusionen des jungen Menschen vergehen. Bei manchen geht es leider so weit, dass das Leben stumpfsinnig, gleichgültig, ja böswillig erscheint. Man hat Enttäuschungen mit Menschen erlebt, die zum Teil immer noch an einem zehren. Und daraus ergeben sich verschiedene Gefahren, die Krise falsch zu bewältigen. Eine Gefahr ist, dass man zum Zwangsoptimist wird. Man häuft Arbeit auf, ist geschäftig, um sich dadurch selbst zu bestätigen. Oder man wird zum Skeptiker und Verächter. Man tut nur noch das Notwendigste, um zu überleben. Aber es muss nicht zu dieser negativen Bewältigung kommen. Es gibt, Gott sei Dank, auch eine positive Bewältigung. Wie kann die aussehen? Es bedeutet, das Leben zu bejahen, wie es eben ist. An den Sinn glauben, trotz schwieriger Umstände, trotz Enttäuschungen, die man erlebt hat, trotz Überforderung, die man vielleicht gerade empfindet. Der Charakterzug der Treue ist ganz neu gefragt. Um das schon Erreichte nicht zu entwerten, nicht kaputt zu machen, zum Beispiel in Bezug auf seine Familie oder im Beruf, in ehrenamtlichen Aufgaben. Und auch wenn es manchen Misserfolg gab, geht es jetzt darum, dran zu bleiben. Gott zu vertrauen, dass er mich gut weiterführt. Und dazu will ich euch alle ermutigen. Jedem sind heute sicherlich unterschiedliche Aspekte wichtig und neu bewusst geworden. Und wir werden jetzt gleich eine kurze Zeit der Stille haben. Überleg dir doch, welchen Aspekt aus der Predigt du für dich mit in die kommende Woche nehmen willst. Vielleicht bist du auch unreif durch eine Phase gegangen, hast dich in einer Krise mehr auf deine eigenen Kräfte und Ideen gestützt, als dich von Jesus führen und leiten zu lassen. Dann kannst du das jetzt in der Stille, die wir gleich haben werden, Jesus sagen, ihn um Vergebung bitten. Und du darfst wissen, er hat dich nicht aufgegeben. Du brauchst der verpassten Gelegenheit nicht hinterher trauern. Du darfst dich versöhnen mit der Lebensphase, mit der Situation, in der du jetzt stehst. Und du darfst mit Jesus den nächsten Schritt gehen, den er für dich vorbereitet hat. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann komm nach dem Gottesdienst zu uns Ältesten, zu Mitarbeitern oder wend dich an deinen Hauskreisleiter oder an eine andere Person, zu der du Vertrauen hast. Wenn du so den Eindruck hast, oh, ich bin so dankbar, dass Gott mich durch viele Phasen, auch Krisen, so gut geführt hat, dann ist vielleicht für die kommende Zeit ganz neu von Bedeutung diese Aussage, die Jesus von sich gemacht hatte. Der Sohn Gottes kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. In der beständigen Verbindung mit Gott leben, mit dem himmlischen Vater und das tun, was er mir zeigt. Und wenn das für dich der zentrale Punkt ist, dann überleg doch ganz konkret, wie könnte ich das in der kommenden Woche und auch darüber hinaus konkret in die Tat umsetzen. Lasst uns jetzt eine Zeit der Stille haben, wo jeder einfach das, wo Gott ihn angesprochen hat, jetzt bewegen kann, im Gebet mit ihm auch besprechen kann.